KI-generierte Lebenslaufgrafiken fluten gerade unseren Feed, C-Level-Kommunikation wird erwachsen und Corporate-Influencer-Programme stehen vor einem entscheidenden Jahr. Zeit für einen ehrlichen Rückblick und einen Ausblick auf 2026. In dieser Folge sprechen Marina und ich darüber, was sich 2025 wirklich verändert hat. Warum das Top-Management endlich auf LinkedIn angekommen ist, welche Formate funktionieren und welche überschätzt werden. Wir diskutieren, warum echte Personal Brands gerade wichtiger werden, während der Feed immer austauschbarer wird. Und wir werfen mal einen Blick auf 2026. Was kommt auf Corporate Influencer zu? Welche Skills werden unterschätzt? So, genug gebabbelt, jetzt geht's los. Viel Spaß! Gute, schöne Nikolaus und bald frohe Weihnachten. Herzlich willkommen in der LinkedIn Lounge. Mein Name ist Thomas Herzberger, Gründer und Geschäftsführer von Schaffensgeist und ich gebe den Ball ab zu der anderen Gründerin und Geschäftsführerin von Schaffensgeist, Marina Zayatz. Hallo Marina.
Hallo Thomas.
Du, sag mal, hast du auch schon eine von diesen KI-generierten Karten deines LinkedIn-Lebenslaufs erstellt?
Ja, ich als Astronautin.
Du als Astronautin? Warum hast du dich jetzt Astronautin geoutet?
Nee, das war eine der Möglichkeiten, die du auswählen konntest. Du konntest ja ganz viele Stile auswählen, die du haben möchtest. Und eins davon war Space oder irgendwie sowas. Und auf einmal war ich da so als kleiner Satellit sozusagen neben meinem Lebenslauf, der wiederum ein Raumschiff war mit ganz vielen verschiedenen kleinen Satelliten drumherum.
Ach, schön.
Ja,
fand ich. Und warum das? Gab's keine Pilotin?
Habe ich tatsächlich nicht gesehen. Das war das Nächste, was dran war.
Okay, fair enough. Also wer jetzt nicht weiß, worüber wir sprechen. Vor kurzem hat Jens Polomski, der Experte für KI-Tools auf LinkedIn, im deutschsprachigen Raum zumindest, ein ganz, ganz tolles Tool veröffentlicht, mit dem man sehr einfach eine Grafik aus seinem LinkedIn-Profil bzw. Werdegang erstellen kann. Sehr cool gemacht, verschiedene Stile, die man hat, verschiedene Detailgrade. Und das hat dazu geführt, dass da ganz, ganz viele von diesen Grafiken eben LinkedIn in Newsfeed erschienen sind in den letzten Tagen und sicherlich auch noch in den nächsten folgenden Wochen. Und Gratulation an Jens, ein sehr, sehr cooles Content-Marketing-Coup, könnte man sagen. Ein schönes Goodie, das doch für alle allgemeine Erheiterung gesorgt hat.
Was hast du denn für einen Stil gewählt, Thomas?
Ich habe ein bisschen damit rumgestielt, bis ich mich damit irgendwo wiedergefunden habe. Und dann war es, glaube ich, so ein Comic-Stil.
Ah, ja, das hätte ich auch bei dir gedacht.
Ja, natürlich. Weil Filmposter sah nicht so geil aus. Das wäre meine favorierte Wahl gewesen.
Stimmt. Ja. Aber sah nicht so gut aus, du als Indiana Jones?
Das mit Indiana Jones hatten wir schon mal im Rahmen des B2B Like a Boss, der Bewerbung. Da waren wir alle im Indiana Jones-Look zu viert nebeneinander und sind in den Sonnenuntergang geritten.
Stimmt, das war auch schön.
Ja. Ja, ich find das echt ein cooles Tool. Also Chapeau an Jens. Übrigens, mit dem Jens haben wir auch mal eine Folge aufgenommen. Link dazu in den Shownotes. Gerne reinhören. Sehr, sehr cooles Tool. Ich habe damit nur ein kleines Problem. Ich habe das auf LinkedIn auch mal ein bisschen diskutiert, weil Berufsweg, Lebenserfahrung ist so das eine. Aber was die Menschen aktuell von dir denken, was du aktuell tust, deine aktuelle Personal Brand, die finde ich ja fast noch wichtiger. Wie siehst du das, Marina?
Ja, und das Spannende bei LinkedIn ist ja, wir sehen die aktuelle Personal Brand. Die Menschen schreiben über das, was sie aktuell machen, das, was sie aktuell bewegt. Und dadurch entgehen uns ganz oft vielleicht spannende Stationen der Vergangenheit, die uns dabei helfen, die Person nochmal anders einzuordnen. Und weil, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich gehe sehr selten auf das Profil von Creatern, denen ich folge, und scroll dann nochmal nach unten und schaue mir an, was die alles so gemacht haben. Und das Tool hat das jetzt wieder so ein bisschen präsenter gemacht. Und bei manchen habe ich mir gedacht, oh cool, ich wusste gar nicht, dass du früher das oder das gemacht hast. Und das war schon ganz, ganz spannend. Und gleichzeitig bin ich natürlich bei dir. Also die Menschen vernetzen sich mit dir aufgrund deiner aktuellen Rolle. Das sagst du ja auch immer. Dementsprechend würde ich so das Thema Lebenslauf an der Stelle gar nicht so hoch aufhängen. Kommt halt immer drauf an, welches Ziel du hast. Für das reine Personal Branding, ich möchte als Experte wahrgenommen werden, ist vielleicht so der gesamte Lebenslauf gar nicht so entscheidend. Kann natürlich für Glaubwürdigkeit sorgen, aber ja, im Endeffekt interessiert mich da ja viel mehr, welches Wissen teilst du jetzt, welche Haltung hast du, welche Meinung nimmst du ein. Also muss man immer ja, betrachten unter der Brille, was ist dein Ziel, wer ist deine Zielgruppe?
Wäre ich bei dir. Meine These ist nämlich, dass man diese Grafiken vor allen Dingen für sich selber macht und weniger für die Lesenden.
Ja, klar.
Aber ich kann auch komplett falsch sein. Wenn du jetzt das auch gerade gesagt hast, schaust du auch mal die Grafik an, was haben die anderen Leute so gemacht, und dann ist cool. Dann passt auf jeden Fall.
Ja, aber klar, safe. Also das macht doch jeder für sich. Also wie detailliert betrachtest du deine Grafik im Vergleich zu der Grafik von anderen?
Ja, eben.
Das ist ja genauso wie Gruppenfotos, ja. Auf wen guckst du als erstes? Auf dein Gesicht, ja. Und dann geht der Daumen entweder hoch oder runter.
Ja. Ja, ist wie bei den Actionfiguren. Da könnte man auch viele Details noch hinzufügen, hat aber vermutlich kaum einer wirklich erkannt bei anderen.
Ja.
Also, schöne Spielerei. Link dazu gibt's auch natürlich in den Shownotes. Halt uns gerne auf dem Laufenden. Wie ist mit deiner KI? Das braucht einen Namen, das Ding eigentlich. KI-Lebenslauf. Lebenslaufkarte, Map. Keine Ahnung, wie die heißen. Also, wir sind KI-Zeug da. Bitte?
KI-CV.
Ja, KI-CV. Das ist schön. So, wie es damit aussieht. Das war unsere Perle der Woche. Wir reden heute über Personal Branding und Corporate Influencer in 2025 und 26. Wie ist der Stand der Dinge? Was haben wir dieses Jahr gelernt? Was ist unser Ausblick für das nächste Jahr? Und wer wäre dafür besser geeignet als, ja, Marina, die von einem Magazin vor kurzem als die Königin des LinkedIn-Dschungels bezeichnet worden ist?
Ah, Moment.
Ja?
Nicht, dass hier falsche Informationen geteilt werden.
Fake News?
Die Königin des LinkedIn-Dschungels war nicht ich, sondern Eva Scherer, weil das war ein Artikel im Finance Magazine. Und wir haben ja die Recherche gemacht, wer sind die Top 15 CFOs auf LinkedIn? Mhm. Und auf der 1 ist Eva Scherer. Das heißt, dieses Königin im LinkedIn-Dschungel war bezogen auf sie und nicht auf mich. Ich bin ja lediglich die Autorin, die Expertin, die das Ganze einordnet.
Und da geht meine Überleitung flöten.
Sorry.
Gut, also du, Marina, als Autorin und Expertin, hast ja eine ganze Reihe dieses Jahr von Listen angefertigt, von kleinen Studien gemacht rund um CMOs, CEOs, CFOs, Branchen und so weiter, und hast ja echt jetzt nochmal mit Daten basiert auch gearbeitet, wie das Thema Personal Branding sich gerade für das Top-Management entwickelt hat. Wenn das jetzt alles so, diesen ganzen Studienzeug, wenn du das alles ja nochmal berücksichtigst, wie denkst du, ist Personal Branding mittlerweile angekommen auf Management-Ebene?
Ich hatte vor ein paar Tagen ein Gespräch mit einer Redakteurin und sie hat ein sehr, sehr schönes Wort verwendet für das, worüber wir gesprochen haben, nämlich das Thema Rückbesinnung. Also ich beobachte auf LinkedIn gerade wirklich so eine Rückbesinnung auf das, was wirklich zählt. Wir haben ja im Vorfeld zu unserem Gespräch mal recherchiert, was haben wir denn letztes Jahr schon als Prognose sozusagen gegeben für LinkedIn 2025, ja? Und wir mussten so lachen, weil sehr viele der Sachen sind nach wie vor aktuell. Also dieses, die Reichweiten gehen runter und Qualität wird wichtiger als die ganzen netten Selfies und Fotos mit ich war hier und da, also Richtung Reisetagebuch. So, und das ist nach wie vor so, ja. Die Reichweiten sind noch mal ein Stück zurückgegangen, wenn man so das groß sozusagen, die Großgemengenlage ansieht und vor allem die vielen Posts, die sich darüber beschweren. Und was aktuell halt stattfindet, ist wirklich diese Rückbesinnung. Also weg von, boah, ich muss jetzt den nächsten viralen Hit schreiben, ich muss hier ganz viele Follower sammeln, ganz viel Reichweite. Da hat sich halt die Plattform einfach ein Stück weit wegbewegt. Ja, es ist nicht mehr auf Viralität ausgelegt, sondern die Plattform versucht zumindest, dir mehr Content auszuspielen von den Themen, mit denen du dich beschäftigst. Und du gibst halt die ganze Zeit Signale, was beschäftigt dich, welche Themen. Und da wird halt noch gnadenloser priorisiert. Und das bedeutet aber auch, wir müssen A, akzeptieren, ja, dass es nicht mehr um diese krasse Reichweite geht und oh, ich muss immer mehr und mehr und mehr und mehr und welche Formate und welche Fotos und was funktioniert. Ja, also weg von diesen Hacks, genau, hin zu, wie führe ich wirklich langfristig eine Personal Brand, die mir langfristig dient und meine Business-Ziele erfüllt. Und das hat nicht immer was mit großen Reichweiten zu tun, sondern ganz oft sogar nicht. Und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Es ist nicht nur eine Rückbesinnung auf das Wichtige, auf den Inhalt, sondern es ist ein fundamentaler Shift. Führe ich meine Personal Brand wie ein Manager, der, sage ich mal, 5 Jahre im Amt ist und dann wieder woanders ist? Oder führe ich meine Personal Brand wie ein Unternehmensinhaber, wie ein Unternehmer, der sagt, ich baue das Unternehmen nicht nur für mich, für meine Generation, sondern ich hinterlasse eine Legacy für die nächste Generation. Und diese Langfristigkeit in der Personal Branding Führung, das ist die Rückbesinnung, die ich meine. Na, also weg von, oh, ich möchte jetzt in diesem Jahr möglichst viel Reichweite aufbauen, viele Follower und diese ganzen Vanity-Metric hinzu. Welche Schritte unternehme ich jetzt, dass meine Personal Brand, dass mein Content auch noch in 5 Jahren das widerspiegelt, was ich eigentlich quasi hier erschaffen möchte und was ich an Wert liefere? Wie reflektiert es das zurück? Und wie schaffe ich es eben einfach, diese Relevanz aufrechtzuerhalten über viele, viele Jahre? Also Stichwort Legacy, dass die Menschen auch noch in 10, in 15 Jahren sagen, boah, das war eine Person, die hat wirklich was geschafft, die hat wirklich was gerissen, die hat hier nebenbei auch noch ganz viel uns mitgenommen auf die Reise, hat viel Mehrwert geteilt. Ich habe das gerne gelesen, ich habe den Inhalt gerne konsumiert, das hat mich zum Nachdenken gebracht und hat im Endeffekt so diese starke Personal Brand zurückgelassen. Das ist es, was ich mehr und mehr jetzt beobachte, so dieser Shift, dieses Umdenken. Aber da sind wir gerade erst in den Anfängen, weil wir immer noch so drauf getrimmt sind oder auch so verwöhnt sind aus dem letzten Jahrzehnt LinkedIn, dass wir Reichweite hinterhergeschmissen bekommen. Und die Zeit ist jetzt definitiv vorbei. Und damit tun sich noch viele Menschen schwer, diesen Shift zu machen.
So als eine lange Antwort. Das ist ja mal nicht nur eine lange Antwort, aber auch ein krasser Take. Also ich versuche es nochmal mit meinen Worten zu wiederholen. Du sagst, es wäre sinnvoll, Beiträge zu posten, auf denen man noch in 5 Jahre stolz sein kann, um eine Art Vermächtnis zu schaffen.
Ja, ich würde nicht so weit gehen zu sagen, oh, das muss auch in 5 Jahren alles noch Bestand haben oder es muss alles noch genauso richtig sein. Ne? Also ich fände es komisch, wenn wir nicht unsere Meinung ändern dürfen oder sagen können, hey, die Welt hat sich weiterentwickelt. Ja, also so nicht, aber Beiträge, wo du sagst, die waren ausgelegt auf Wissensvermittlung, auf Wertstiften und nicht auf kurzfristige Trends oder irgendwelche lustigen Tänze, die ich nur gemacht habe, um hier den Algorithmus ein bisschen zu füttern.
Also auf die man stolz sein kann.
Ja, beziehungsweise wo man zurückblickt und sagt, ja, zu der Zeit war der Inhalt richtig und vor allem ich stehe dahinter, weil das bin ich. Das zahlt auf meine langfristige Personal Brand ein und nicht auf einen kurzfristigen Trend.
Was uns wieder zu den Karten zurückbringt, zu dem KI-CVs.
Ja, und natürlich gehört zu einer Personal Brand auch, dass du das irgendwie einordnest. Ne? Du kannst es ja nutzen, diese Trends, aber du musst die halt einordnen. Ne? Also ich habe ja auch nicht einfach nur das Foto geteilt und gesagt, haha, ich habe das jetzt mal ausprobiert, sieht lustig aus, sondern hatte ja auch eine Meinung dazu, die wiederum was mit Personal Branding zu tun hatte.
Okay, das heißt, wie ist jetzt der Transfer, wie sieht das ganz konkret aus, was meine Themen angeht, was meine Postings angeht? Das klang fast so, als würde es in die Richtung Authentizität auch gehen, auch wenn du das Wort nicht verwendet hast. Das heißt, sollte ich jetzt vielleicht mehr Videos machen? Sollte ich immer Wissen vermitteln? Sollte ich immer von meinen Werten ausgehen? Was ist hier der Kompass, Marina?
Der Kompass ist, dass ich weggehe von, ich versuche, meinen Content so reichweitenstark wie möglich zu machen durch alle möglichen Tricks und Hacks und mich wieder rückbesinne auf, was ist meine Positionierung? Wen möchte ich erreichen? Was sind die Pain Points meiner Zielgruppe? Was sind meine 2 bis 3 Kernthemen und Botschaften? That's it. So war Personal Branding immer gedacht. Und dann sind die Menschen so ein bisschen vom Weg abgekommen, weil sie halt immer Reichweite hinterhergejagt haben und gesagt haben, oh, das funktioniert, das probiere ich aus, das probiere ich aus. Und dann haben sie ihre Personal Brand immer weiter verwässert. Na, das ist genau dieser Manager-Ansatz. Ich versuche, das Unternehmen möglichst auf Wachstum zu trimmen innerhalb von 5 Jahren, weil danach bin ich weg und ist mir egal.
Ah, Okay.
Ich unternehme die richtigen Schritte, weil ich bin der Unternehmer. Ja. Meine Personal Brand ist mein Unternehmen und ich bin Unternehmer. Und ich möchte, dass dieses Unternehmen hoffentlich auch noch in 10 und 15 Jahren Bestand hat und einen Wertzuwachs gewonnen hat. Ja. Und in dem Moment, wo ich eher dieses Unternehmer-Mindset habe, verändert sich auch die Art und Weise, wie ich meine Personal Brand steuere, wie ich über sie nachdenke, welche Schritte ich einleite, und vor allem, in welchen Zyklen ich denke. Dann bin ich nämlich nicht mehr enttäuscht, wenn meine letzten zwei Beiträge mal schlecht liefen, ja, sondern sage, okay, das ist ein Learning, alles klar. Anscheinend war das nicht so relevant vielleicht für meine Zielgruppe. Mhm. Okay, ich überlege nochmal, wie könnte ich das gestalten, dass es relevanter wird. So, und vor allem halt nicht kurzfristig ausgelegt, sondern auf Langfristigkeit ausgelegt. Also auch sich nicht aufregen oder sich nicht davon auffressen lassen, sondern einfach sagen, so gehört zum Prozess dazu. Genauso wie ein Unternehmer ja auch nicht immer die richtigen Entscheidungen trifft, sondern immer mal wieder kleine Testballons. Aber langfristig weiß er, das sind meine Themen, das sind meine Botschaften, da geht's hin, hier und da, manche Sachen klappen nicht, aber grundsätzlich weiß ich, wo es hingeht.
Das erinnert mich an die Diskussion, die du, glaube ich, noch öfter führst als ich mit Menschen im Marketing und Unternehmenskommunikation, wenn es um Review der vergangenen Posts geht, um dann zu gucken, welche Themen funktioniert haben. Mhm. Sprich, Beitrag A geht über Thema X, hat nicht so viel Likes und Reichweite bekommen wie Beitrag B über Thema Y. Mhm. Ergo bleibe ich bei Thema B. Mhm. Auch wenn vielleicht Thema A für mich langfristig relevanter ist, weil es besser zu meiner Personal Brand passt und besser da, wo ich hin möchte.
Ja, genau das, Thomas, genau das meine ich. Da wird gesagt, oh, aber Thema A, was eigentlich voll auf meine Positionierung einzahlt, funktioniert ja vermeintlich nicht. Und anstatt mal zu überlegen, wie ich das vielleicht anders aufbereiten kann oder wie ich das vielleicht nochmal stärker für die Zielgruppe zuschneiden kann, wird das Thema einfach sofort gekillt, weil es ja nicht funktioniert. Ja, und so, und dann verwässerst du die Personal Brand und dann kommst du in einem Jahr wo ganz anders raus, wo du eigentlich hin wolltest. So, genau das.
Das ist ein sehr guter Punkt. Es ist aber auch verdammt schwierig, diesen Transfer zu machen, diese Rückbesinnung zu machen. Denn gerade wenn wir Vorbilder haben, wo wir sagen, boah, die sind im Business sind die toll, diese Menschen. Die sind auf LinkedIn sind die toll. Und guck mal, die haben genau mit diesem Thema super Erfolg. Und dann poste ich auch über dieses Thema mit meiner Perspektive, habe aber nicht diesen Erfolg, denke ich mir, shit, ja, frustrierend.
Ja, und dann gilt es eben wirklich, da in die Tiefe zu gehen. Ja, da reicht es nicht zu sagen, naja, es ist halt eine Frau, sieht toll aus und deswegen hat sie natürlich mehr Reichweite. Nee.
Ja, sowieso. Das ist ja immer für mich, ja.
Das ist eine schöne Ausrede. Sondern da wirklich mal ins Detail zu gehen. Was macht die Person anders? Ist sie vielleicht aktiver im Community-Management? Hat sie ihre eigene Stimme? Was macht es aus? Ja. Und da mal wirklich in die Tiefe, in die Details zu gehen, anstatt oberflächlich zu sagen, ja, es liegt nur am netten Foto oder es liegt nur, weil die Person schon länger auf der Plattform ist oder wie auch immer. Also, ja, da erfordert das halt alles ein bisschen Eintauchen ins Nitty-Gritty. Und auch das meine ich mit Thema Unternehmertum Schrägstrich Management, beziehungsweise versus Management, ne? Nicht dieses kurzfristige Taktieren und hier und da, ich versuche das mal, ich versuche das, sondern Unternehmertum. Okay, wir analysieren jetzt mal wirklich gemeinsam den Markt. Was funktioniert? Was machen die Wettbewerber? Was machen die vielleicht besser? Wo ist eine Marktlücke? Wo können wir reingehen, damit wir eben auch in 10 Jahren noch relevant sind?
Ja.
Das wünsche ich mir. Und das meine ich mit dieser Rückbesinnung.
Das ist sehr gut. Und das hatten wir schon in einer anderen Folge auch mal besprochen, vor dem Hintergrund der ganzen KI-Geschichte. Das Thema ja wirklich Personal Branding mit dem Fokus auf Personal, dass ich mir auch gerne mal eine authentische Stimme geben darf, eine einzigartige Stimme geben darf, die es so noch nicht gibt. Wo es also auch um die Tonalität geht, wie ich über meine Themen spreche. Mhm. Und nicht nur einfach nur, ah, das Thema funktioniert gut, das funktioniert nicht so gut und so weiter. Wie siehst du das, Marina? Wie wichtig ist die Tonalität?
Also gerade in Zeiten von KI sehr wichtig, ja. Und es gibt sehr viele Creator auf LinkedIn, die ich genau deswegen schätze, weil sie eben so eine Signatur für sich gefunden haben. weil sie eben nicht alles so generisch nach Schablone schreiben oder sich nur von KI alles vorschreiben lassen. Dann hört sich das jedes Mal ein bisschen anders an oder immer gleich, aber eben nicht wie sie. Mhm. Finde ich sehr wichtig. Ne? Also so die wirklich guten Creator, da sieht man, dass deren Humor offline auch online irgendwie sichtbar ist. Also die schaffen es, diese Tonalität, diese Persönlichkeit, die sie offline haben, auch online zu transportieren.
Und wie mache ich das?
Also ganz konkret, was ich tun würde, ist schon mal A, wenn du dir unbedingt Hilfe holen möchtest von der KI, dann schau, dass du deine Ideen nicht reintippst, sondern dass du sie reinsprichst. Dass du genau so sprichst, wie du jetzt mit jemandem auf einem Event sprechen würdest. So, allein da fängt die KI ja schon mal vieles von deiner Tonalität auf. Das ist eine Möglichkeit, die vielleicht schon mal ein bisschen helfen kann. Das andere ist, es aufzuschreiben und dann jemandem zu schicken, der dich sehr gut kennt. Ne? Also deswegen schicke ich ja ganz viele meiner Posting-Vorschläge an dich und sage, hey, wie findest du die Idee? Ich frage dich jetzt ehrlicherweise nicht, hört sich das nach mir an? Das wäre vielleicht auch nochmal eine gute Idee. Aber also lass da andere Menschen drüber schauen, die dich gut kennen und schau, dass du vor allem mit der KI sprichst und nicht nur schreibst. Das kann auch schon mal ein guter Weg sein, um diese Tonalität ja sicherzustellen.
Sehr, sehr gut, ja. Und dann kann auch bestimmt auch helfen, wenn ich so eine Art Signature, wie nenne ich das dann am besten jetzt, so eine Art Bild habe, so eine Art wirklich Signature, nicht Topic, aber Signature-Aussage. Aussage auf Englisch?
Slogan,
ja. Also sowas wie, was du hast, Mut zur Sichtbarkeit. Oder wenn man sagt, LinkedIn ist wie eine Business-Party. Das habe ich auch schon 2-3 Mal gesagt. Wenn man so eine wiederkehrende, wie eine Art Mantra hat, so eine Botschaft, nennen wir es mal Botschaft vielleicht, die immer wieder mal durchklingt und die immer wieder befüttert wird, auch das ist ja ein schöner Weg, auch Aktuelleres aufzugreifen, aber trotzdem bei sich, bei der eigenen Personal Brand zu bleiben und dann eben auch einzigartig zu sein, weil man genau seine individuellen Botschaften immer wieder wiederholt.
Ja, auch das hilft total. Und ich meine, ich weiß nicht, wie viele Corporate Influencer du dieses Jahr trainiert hast, aber gefühlt jeden Tag. Du siehst es ja wirklich Tag ein, Tag aus, wie Menschen dann so ganz langsam ja hin zu ihrer Personal Brand kommen oder es zumindest mal versuchen. Was siehst du dort im Corporate Influencing Umfeld? Weil das ist ja auch nochmal so eine Disziplin für sich. Die Leute starten ja ganz oft wirklich von null. Und das ist ja auch immer eine Riesenherausforderung. Ne? Da hast du so viel Unsicherheit. Du weißt ja am Anfang noch gar nicht, was sind meine Themen, meine Botschaften, wie möchte ich wirken. Schreiben habe ich bisher auch noch nicht gemacht. Also das stelle ich mir auch immer extrem herausfordernd vor.
Ja, ja, da gibt es im Prinzip 2 Seiten beim Corporate Influencing. Seite Nummer 1 ist die von den Koordinatoren und Koordinatorinnen, von den Initiatoren, die Menschen, die das Ganze organisieren. Die sagen, ja, das wäre sinnvoll, wenn wir Corporate Influencer als einen neuen Kanal in Unternehmenskommunikation aufbauen will. Und da muss ich sagen, wenn wir jetzt ein bisschen diesen Gartner-Hype-Cycle mal angucken, da sind ein paar dieses Jahr in ein Loch gefallen. Es lag vor allem, da sind wir, glaube ich, selber dran schuld auch ein bisschen, denn wir haben nicht die ganze Wahrheit gesagt. Und mit wir meine ich nicht nur wir, sondern alle, die über Corporate Influencer geschrieben haben. Die haben das vielleicht, oder gesprochen haben, immer wieder sehr geschönt gesagt. Viel zu wenige Menschen haben über die Herausforderungen gesprochen, über die Probleme und was man vorher alles erklären muss. Und so konnte man leicht den Eindruck bekommen, dass ja ein Corporate Influencer-Programm, Spitzenidee, kostet kaum Zeit und Mühe. Wir suchen uns einfach 10 bis 20 Leute, die einigermaßen gerade auch schreiben können. Und schon wird uns hier der Erfolg sicher sein. Ja, nee, ist nicht so. Und das merken jetzt immer mehr Unternehmen, auch gerade bei der 2. oder sogar 3. Kohorte und jetzt auch Leute, die anfangen wollen. Die merken das. Und dann wiederum sowohl die Influencer selber als auch die Koordinatoren. Das heißt, eines hast du schon angesprochen, ein großes Problem, mangelnde Reichweite. Na, früher war die Belohnung war einfacher, weil du bist auf LinkedIn aktiv gewesen und mehr oder weniger sind dir die Likes zugeflogen. Und yay, ersten Erfolgsfälle sind da, du bist auch leichter dran geblieben, du warst schneller motiviert. Du hast gerade Vanity Metrics genannt, aber trotzdem war es halt schon sinnvoll oder hilfreich, um dabei zu bleiben, weil du diesen Erfolg bekommen hast. Nummer zwei waren häufig auch falsche Vorbilder. Weil wenn ich jetzt auf LinkedIn anfange und mich mit Leuten vergleiche, die ja schon seit 5 oder 7 Jahren dabei sind und die Zehntausende von Followern haben und die irgendwelche Bücher schreiben und auf Bühnen stehen, dann sind das Follower im Sinne von, hey, über welche Themen schreiben die denn? Wie mutig sind die denn mit ihren Meinungen? Mhm. Aber es sind keine guten Vorbilder, wenn ich sage, ich muss genauso Beiträge schreiben und kann denselben Erfolg erwarten. Da ist es eben falsch. Mhm. Nummer drei, und das hängt mehr mit der Erwartungshaltung und Auswahl zu tun, weil es eben nicht so einfach ist, muss ich bei der Auswahl der Teilnehmenden genauer sein, strenger sein auch. Und das gilt auch für mich als Teilnehmender. Wenn ich Influencer werden möchte, sollte ich mir das vorher gut überlegen. Mhm. Was heißt das denn? Wie viel Arbeit muss ich denn investieren? Wie viel Zeit muss ich denn investieren? Und wenn das vorher nicht klar ist und fair kommuniziert ist, dann wird es dafür sorgen, dass Leute halt passiv dabei bleiben, U-Boot spielen. Mhm. Und das ist dann wiederum fürs Frust bei den Teilnehmenden, aber auch bei den Koordinatoren. Mhm. Und deswegen muss, also ein Punkt noch, der auch dazu kommt, dass auch ein hartes Learning war, das haben wir jetzt bei den Barcamps auch wieder gemerkt. Interne Kritik ist nicht zu ignorieren. Denn sobald du sichtbar bist, wirst du auch Kritiker bekommen. Vor allen Dingen auch intern. Das kann manchmal mal einfach ein komischer Blick sein, mal ein komischer Kommentar. Manchmal läuft irgendeine Abteilungssturm, die sagt, ey, das hättest du aber so nicht schreiben sollen. Mhm. Fairerweise, Letzteres passiert sehr, sehr selten, wenn man seine Hausaufgaben macht. Aber dass man trotzdem darauf schauen muss, auch vor allen Dingen die Influencer darauf vorbereiten muss, hey, nicht jeder intern wird das feiern. Und das gehört halt nun mal dazu, dass du auch ein bisschen dickes Fell brauchst. Mhm. Denn die Menschen, die sich nicht trauen, wie du in die Sichtbarkeit zu gehen, die sich nicht trauen, wie du mal eine Meinung zu zeigen oder mal auch einen Witz zu machen auf LinkedIn, das sind die Menschen, die dann in der Kaffeeküche auf dich zukommen und dir mal einen Spruch drücken. Und wenn dich halt davon dann zurückhalten lässt und negativ beeinflussen lässt, dann ist das schwierig. Also spricht hier diese Kommunikation in dem Unternehmen. Warum machen wir das überhaupt? Warum ist das wichtig? Wie könnt ihr die Corporate Influencer unterstützen? Und dass es auch das Backing hat von der, idealerweise von der Geschäftsführung. Das sind halt alles Elemente. Das ist kein Hexenwerk, aber das muss halt alles mal gemacht werden. Es passiert nicht von alleine.
Mhm. Ah, ich mag das. Ich mag deine Botschaft sehr. Also dieses, die meisten haben unterschätzt, wie viel Arbeit das ist und dass es eben nicht alles so ein Self-Starter ist. Ich meine, dass es kein Self-Starter ist, ich glaube, das haben die meisten schon irgendwie vorher ein bisschen gewusst, aber trotzdem haben sie unterschätzt, wie viel Arbeit das ist. Und haben auch unterschätzt, dass ja auch die ganzen Unternehmen, die man von außen so feiert, ja, und denkt so, boah, bei denen läuft, ja, die haben so ein geiles Programm und das können wir doch auch. Ja, natürlich teilen halt auch die Corporate Influencer Verantwortlichen und Corporate Influencer immer noch die schönen Seiten, ja. Aber jedes Programm kämpft, also ausnahmslos, glaube ich, jedes Programm kämpft damit, dass nicht alle Menschen, die als Corporate Influencer starten, auch als Corporate Influencer weitermachen. So. Das sind halt die Sachen, die kriegen wir beim Corporate Influencer Barcamp mit, ja. Dass auch die großen, schillernden Corporate Influencer Programme von großen Unternehmen dann sagen, also mal ganz ehrlich, ja, also so, Bombe läuft gerade nicht, weil, also die Challenges sind eigentlich überall gleich, nur niemand spricht drüber und deswegen entsteht dieser falsche Eindruck.
Ja, und ich feiere Leuten wie der Michael Wodonig, der halt auch mal offiziell öffentlich sagt, hey du, diesen letzten Quartal lief gerade mal gar nicht so gut bei uns. Oder wie auch den Alex von der Deutschen Telekom, der sich auf eine Bühne bei der ZP stellt und sagt, hey, die dunklen Seiten des Corporate Influencings ist nicht alles Gold, was glänzt. Mhm. Und da gehört ein bisschen mit dazu, dass wir da ein bisschen mehr Mut haben, um zu sagen, hey, was ist, also mal ganz ehrlich, ne, mal Real Talk, was gehört denn alles zum Corporate Influencing Programm dazu? Mhm. Und das nicht nur Eitelei und Preise abräumen und virale Reichweiten bekommen.
So spannend, Thomas. Ich glaube, das gehört irgendwie dazu, zu vielen neuen Sachen. Also sei es Personal Branding, CEO Branding, Corporate Influencer. Das sind ja alles recht neue Disziplinen. Ja. Also klar, die gibt es jetzt schon seit 5 bis 10 Jahren. Trotzdem sind sie ja im Vergleich zu generell Marketing-Aktivitäten sind die sehr, sehr neu. Ja. Und natürlich hast du am Anfang diesen krassen Hype und diese Aufbruchsstimmung und dieses, oh mein Gott, that's the next big thing. Und dann irgendwann kommt halt so eine gewisse Ernüchterung mit, Oh, okay, auch das ist kein Selbstläufer, auch das ist kein heiliger Gral. Und ehrlicherweise, Thomas, ich weiß nicht, wie du es siehst, ich bin total excited. Ich finde es geil, dass wir jetzt da stehen, wo wir stehen, weil jetzt kommen wir aus diesem Hype raus und gehen in die eigentliche langfristige Arbeit. Ja. Ja, Personal Branding, Corporate Influencer werden zu einfach selbstverständlichen Bestandteilen einer Unternehmenskommunikation, da wo sie immer hingehörten. Mhm. Und sie werden mittlerweile nicht mehr als neuer heißer Scheiß gehandelt, sondern das ist ein normaler Teil hier von der Unternehmenskommunikation. Sie erfordert genauso viel Arbeit wie alles andere. Nein, sie ist kein Allheilmittel, sondern man muss da eben auch investieren. Es ja. ist ein sehr wichtiger Bereich, man muss aber auch investieren. So. Und das ist doch super. Jetzt kommen wir zur eigentlichen Arbeit.
Ja, und das würde ich feiern, ne? Wie viele Geschäftsführer verstanden haben und Geschäftsführerinnen natürlich auch. Hey, Pressearbeit ist vielleicht etwas, was ich auch proaktiv tun kann, um das Image meines Unternehmens nicht nur zu schützen, sondern auch proaktiv zu gestalten. Mhm. Und das haben die meisten verstanden, dass die Presse eine gewisse Bedeutung hat in ihrer Branche und dass ich damit auch auf Journalisten zugehen kann, um Themen zu platzieren und dass ich vielleicht auch intern jemanden brauche, der mich dabei unterstützt und das schon 2-3 Mal gemacht hat und nicht erst seit gestern angefangen hat. Mhm. Und genau diesen Switch, der steht noch bevor, oder bei vielen Unternehmen noch zumindest bevor, dass ich auch sage, hey, ich brauche jemanden, der sich damit auskennt. Ich brauche jemanden entweder intern und idealerweise auch extern, der dann noch unterstützt, der auch mal frischen Wind reinbringt. Mhm. Liebe Grüße, wir machen das hauptberuflich, falls jemand Hilfe braucht.
Ja.
Das würde ich mir sehr wünschen. Das Thema Messbarkeit gehört streng genommen auch noch dazu. Das ist nach wie vor, wie alles, was Kommunikation angeht, was Branding angeht, nicht so einfach. Mhm. Natürlich gibt es da auch mehr und mehr Methoden. Wir bieten hier mittlerweile auch ein Dashboard an für Corporate Influencer-Programme. Wir arbeiten da mit Dienstleistern zusammen, die noch eine andere Lösung bieten können. Aber nichtsdestotrotz ist es halt schwierig, einen Branding-Effekt wirklich zu merken. Mhm. Immer quantitative Zahlen dazu und qualitatives Feedback aus dem Markt, wie jemand oder ein Unternehmen wahrgenommen wird. Mhm.
Yes.
Also da bin ich mal. Ja.
Sorry, mach du.
Nee, bitte.
Siehst du noch weitere Trends oder Entwicklungen im Bereich Corporate Influencing, die jetzt 2026 auf uns zukommen?
Ja, ich glaube, ein Trend wird sein, und ich würde ihn gerne auch ein bisschen mit unterstützen, ist Corporate Influencing ein bisschen, wie drücke ich das aus? Es gibt 2 Ebenen. Ebene Nummer 1 ist mehr Weiterbildung für viele Mitarbeiter. Dass die verstehen, wie LinkedIn, wie Social Media funktioniert und wie sie das Unternehmen unterstützen können.
Mhm. Durch also Beiträge. Influencing Light.
Genau. Durch ihre Beiträge, durch Likes und Kommentare zur Company Page, wenn wir jetzt auf LinkedIn bleiben, durch Shares und so weiter. Dass das möglichst viele Leute wissen und auch ein gescheites LinkedIn-Profil haben. Mhm. Weil wir haben ja wieder gemerkt, man kann nicht kommunizieren. Ein schlechtes Profil sendet auch eine Botschaft. Aber nicht die Bitte. Das ist für mich so der Ground Layer, so das Grundrauschen, das Fundament, könnte man sagen. Und wenn das mal geschaffen ist, dann kann ich mir darüber legen, wie befähige ich jetzt einen Kreis von Menschen, Markenbotschafter zu sein. Zumindest für einen gewissen Zeitraum. Mhm. Und dass ich dann mit diesen Menschen intensiver arbeite und sie dazu befähige, ihre Personal Brand aufzubauen. Das ist die 2. Ebene. Und die 3. Ebene, und das finde ich immer noch eine der schönsten Sachen in meinem Job, dass ich bei vielen Kohorten 2, 3, vielleicht auch 4 Leute finden, die noch 1 Level weiter hochgehen können. Mhm. Die nochmal sagen wollen, du bist das Sprachrohr für XY. Nicht nur für das Unternehmen, sondern auch für das Thema und für deine Botschaft. Mhm. Und diese Menschen dann zu befähigen, ihre eigene Personal Brand aufzubauen, zu etablieren, nicht nur auf LinkedIn, auch auf anderen Bühnen, auch innerhalb des Unternehmens, auch innerhalb anderer Regionen zum Beispiel. Das ist spannend.
Aber was, wenn diese Koryphäen dann irgendwann gehen?
Natürlich. Ist ja selten der Fall. Also sie werden nicht gehen, nur weil du 2,50 Euro woanders mehr verdienst, denn sie reden ja seit Jahren darüber, wie cool es ist, bei ihrem Unternehmen zu arbeiten. Und sie sprechen über ihr Unternehmen, weil das Unternehmen die Produkte und die Services gut gefallen. Mhm. Und weil es ein Zeichen von einer gesunden Unternehmenskultur ist. Also natürlich können die auch gehen, zum Beispiel in Rente.
Aber vorher nicht.
Aber und auch die Rente kommt immer später, wie wir gelernt haben dieses Jahr. Mhm. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie, andersrum, Ich finde die Wahrscheinlichkeit, dass sie, nein, wenn du das nicht anbietest, wenn du das deinen Menschen, deinen Mitarbeitenden verwehrst und sagst, du hältst bitte die Klappe über deinen Job, du bist nicht auf Social Media aktiv und wir befähigen dich nicht, dann ist das vielleicht ein Grund dafür, warum andere sehr etablierte High-Performer woanders hingehen würden, wo sie diese Chancen haben.
Guter Punkt.
Das heißt nicht, dass jeder High-Performer gleichzeitig auch Corporate Influencer sein muss und umgekehrt. Aber das Mindset ist ein ähnliches, dass die Leute das meiste ihrer Karriere rausholen wollen und dann, Marina, auch anschließend, was du gesagt hast, etwas hinterlassen wollen, etwas teilen wollen.
Mhm. Du, und ich glaube, ehrlicherweise, jetzt gerade kommt ja auch so eine riesen Ernüchterungswelle. Also sehr viele Menschen sehen einfach, oh, mein Job ist halt nicht mehr so sicher wie früher. Ja? Also als ich 2015 selbstständig wurde, habe ich total oft diesen Spruch gehört mit, oh, ist das nicht unsicher und da, 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 da. Und ich dachte mir schon damals so, was soll daran unsicher sein, ja? Ich habe mehrere Standbeine, ich habe mehrere Kunden. Wenn einer wegbricht, ärgere ich mich trotzdem, ja? Aber okay, so. Du hast quasi genau ein Standbein, du hast einen Arbeitgeber. Und ich sehe das immer und immer wieder, teilweise auch mit Vorständen, mit denen wir zusammenarbeiten. Die sagen so, ich bin hier bei diesem Unternehmen jetzt nicht mehr aktiv, ich suche einen neuen Job. Mhm. Und das ist kein Selbstläufer. Also das ist gerade wirklich nicht leicht, da eine neue, gute Rolle zu finden. Und Menschen merken einfach, es ist nicht mehr so sicher wie früher. Das heißt, ich muss mich auch irgendwie um meine Employability kümmern. Natürlich durch Weiterbildung, durch Netzwerk, aber ja auch durch meine eigene Sichtbarkeit, durch meine Personal Brand. Und dementsprechend, glaube ich, wird das weiter zunehmen, dass auch Angestellte sagen, boah, das ist wichtig für mich, weil wer weiß, wie lange ich hier in dem Unternehmen überhaupt sein darf. Und dann kommt vielleicht die nächste Transformationswelle und dann ist meine Nase hier in dem Unternehmen einfach nicht mehr gebraucht. Und dann möchte ich halt nicht komplett unsichtbar sein im Markt und mich komplett von vorne bewerben müssen.
Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Aber wir haben es ja auch bei einigen Menschen, zwei Aspekte. Auf der einen Seite haben sich jetzt viele, gerade auch im letzten Jahr, dazu entschlossen, sich doch wieder anstellen zu lassen, weil es ja sicherer ist, in Anführungszeiten, in Zeiten wie diesen. Mhm. Und Nummer zwei, nur weil ich, andersrum, wenn ich sichtbarer bin, dann kann es dazu führen, dass ich mehr Anfragen bekomme. Hab also mehr Auswahl. Auf der anderen Seite muss es nicht zwingend dazu führen, dass ich dann auch den Job bekomme, den ich haben möchte. Und Marina, du erinnerst dich, wir haben ein paar gemeinsame Bekannte, die haben durch Transformationsgeschichten ohne eigenes Verschulden ihren Job verloren im letzten anderthalb Jahren und nicht schnell jemanden gefunden, einen neuen gefunden, obwohl die zigtausend Menschen in ihrem Netzwerk hatten, auf ihrem LinkedIn-Netzwerk. Mhm. Also sprich, die Qualität des wirklich guten persönlichen Netzwerkes ist immer noch viel, viel wichtiger als 20.000 Follower auf LinkedIn.
Du, absolut. Und ich meine bei Personal Brand auch nicht nur die reine Sichtbarkeit und die Anzahl der Follower, sondern Personal Branding zählt für mich zu Netzwerken, zählt für mich zu Personal Branding dazu. Ne? Also Sichtbarkeit in den richtigen Netzwerken, Beziehung zu den richtigen Personen, bin ich absolut bei dir. Und das ist ja wie mit, du hattest doch einen schönen Podcast-Interview mit Christian Busch zum Thema Serendipity.
Ja.
So, du musst dem Glück halt schon auf die Sprünge helfen. Ja, natürlich heißt Sichtbarkeit nicht, dass du automatisch den nächsten Traumjob sofort bekommst, aber es erhöht die Chancen,
ja,
dass die richtigen Menschen auf dich aufmerksam werden.
Ja. Und da sprichst du auch noch einen Aspekt an, den ich mir auf jeden Fall für Corporate Influencer wünschen würde und Marina vielleicht auch für Personal Brands, deine Meinung gleich gefragt, nämlich eben nicht nur an LinkedIn zu denken. Das ist sicherlich ein guter Einstieg und es hilft mir, allein das Profil zwingt mich schon dazu, meine Personal Brand mal zu definieren. Zielgruppe, Themen, Botschaften, Stärken und so weiter. Wenn ich jetzt regelmäßig Kommentare und Beiträge schreibe, hilft mir das auch und zwingt mich das auch, meine Ideen so zu kommunizieren, so zusammenzufassen, dass sie kommunikationsfähig ist, dass sie irgendwo landen und verstanden werden. Mhm. Das alles hilft mir auf LinkedIn, ja, safe, aber es hilft mir auch vor allen Dingen noch mehr in der persönlichen Kommunikation, in Meetings und Präsentationen, in Vorträgen, die ich gebe. Und das würde ich gerne nächstes Jahr auch noch, das habe ich letztes Jahr bestimmt auch schon gesagt, noch verstärkter sehen, dass wir nicht nur an Social Media denken, wenn es hier um souveräne Kommunikation geht, wenn es hier um Personal Branding geht, sondern dass ich auch über LinkedIn hinausgehe.
Ach, damit rennst du bei mir offene Türen ein. Yes.
Wie können wir dafür sorgen? Wie machst du das im Personal Branding?
Dass die Leute sich nicht nur auf LinkedIn fokussieren, sondern auf andere Aspekte, indem ich das offen anspreche. Also das Schöne als externer Berater ist ja, du bist sozusagen ein Hofnarr im positiven Sinne. Und ein Hofnarr darf ja im Grunde erstmal alles sagen. Ja, weil genau dafür wirst du ja eingekauft. So dementsprechend sage ich dann zum Beispiel, hey, wir sitzen hier seit 2 Stunden zusammen. Du hast in der Zeit nicht einmal gelächelt.
Oh.
Wie ist denn das, wenn du jetzt ein Feedback-Gespräch mit Mitarbeitenden führst? Wie ist denn das, wenn du intern in einer Town Hall eine Rede hältst?
Ja.
Was macht deine Mimik? Weißt du das? Ja. Solche kleinen Aspekte spreche ich dann durchaus an. Oder auch zum Beispiel das Thema Kleidung. Ja, du möchtest vielleicht als sehr innovativer Manager wahrgenommen werden, aber du kleidest dich sehr, sehr, sehr klassisch und traditionell. Unterstützt deine Kleidung deine Message? Ja, also so kleine Aspekte spreche ich dann durchaus auch an, um die Menschen dafür zu sensibilisieren, dass ihre gesamte Wirkung natürlich nicht nur auf LinkedIn stattfindet, sondern über jeden Kanal, über den die Person wirkt. Ja, und gerade in Zeiten von KI wird das persönliche Auftreten noch wichtiger, weil wir auf LinkedIn können wir halt nicht mehr alles glauben, was wir sehen. Aber wenn wir eine Person face-to-face sehen, dann achten wir auf sehr viele Sachen wie deine Stimme, deine Kleidung, Körpersprache, Mimik, ob du auch mal lächelst. Ja? Die meisten Menschen merken ja nicht, dass sie wenig lächeln. Nicht, weil sie es nicht wollen, sondern meistens schauen wir in das Gesicht der anderen Person und wissen nicht, was unser Gesicht dabei macht. Und dann gucken wir angestrengt und lächeln nicht und die andere Person denkt so, nja, vielleicht mag sie mich nicht.
Ja, Arschloch.
So, also ja, einfach zurückspiegeln. Einfach immer und immer wieder den Menschen sagen, hey, fällt dir Folgendes auf? Darf ich dir Folgendes mal zurückspiegeln?
Ja.
Das kann man ja im Corporate Influencing genauso machen. Da vielleicht nicht immer vor einer Gruppe, ja, muss man ja immer ein bisschen aufpassen. Aber die Leute dann am Ende irgendwie einmal zur Seite nehmen und sagen, hey, mir ist Folgendes aufgefallen. Gerade du bist ja nächste Woche in dem und dem Podcast eingeladen. Merkst du eigentlich, dass deine Stimme XYZ? Ne? Mit solchen Aspekten, finde ich, kriegt man dann die Leute. Und die meisten finden das ja auch sehr spannend, mehr über sich zu erfahren. Die meisten Menschen wollen ja auch irgendwie besser werden, wollen ja an sich arbeiten. Sie wissen es nur ganz, ganz oft nicht, weil wir das auch nie lernen. Ne? Also jeder denkt, na ja, jeder spricht ja irgendwie. Jeder hat ja eine Mimik, so, passt schon. Aber dass es ein Instrument ist, das man erlernen kann, wie Klavier spielen, das wissen eben die wenigsten. Und das finde ich unfassbar spannend, den Menschen auch nochmal mitzugeben.
Ich glaube tatsächlich nicht, Marina, würde ich dir widersprechen, dass die meisten Leute das machen wollen, sich da weiterentwickeln wollen.
Das ist auch so spannend.
Es ist so spannend, aber die meisten unserer Hörer schon, die finden das spannend. Deswegen hören sie vermutlich auch diesen Podcast. Und für genau diese Menschen, die sich da nicht nur weiterbilden wollen, sondern die sich auch weiterentwickeln wollen mit ihrer Personal Brand, haben wir fürs nächste Jahr etwas geplant, was wir hiermit schon mal ein bisschen anteasern können, denke ich, ohne zu sehr ins Detail zu gehen. Mhm. Es wird ein persönliches Treffen werden mit einer kleinen, feinen Gruppe, wo es genau darum geht, die Verbindung zu schaffen zwischen virtueller und analoger Personal Brand, persönliches Auftreten. Wie wirke ich, wie schaffe ich es, meine Personal Brand zu etablieren, sowohl auf Social Media als auch im persönlichen Gespräch?
Yes.
Und das werden wir machen, vermutlich im Frühjahr, vermutlich hier im Raum Frankfurt. Näheres ist noch in Planung. Wenn du auch, lieber Hörer, dich dafür interessierst, dann schreib uns eine Nachricht, entweder auf LinkedIn oder an hallo@schaffensgeist.com und dann setzen wir dich auf die Warteliste und sobald wir was Genaueres wissen, geben wir dir Bescheid. Es wird auf jeden Fall ein richtig geiler, kleiner Event sein, von dem du vermutlich nichts auf LinkedIn lesen wirst im Anschluss.
Nope.
Wird ein bisschen exklusiver, könnte man sagen.
Ja, also es ist wirklich ein sehr intensiver Lernraum und Austauschraum, um an seiner eigenen Präsenz, an seiner eigenen Wirkung zu arbeiten.
Ja. Ich hatte mal, erinnere mich gerade dran, ich hatte mal ein Präsentationstraining zusammen mit Azubis von einer größeren Bank. Mhm. Und die habe ich dann dazu genötigt, mehrere kleine Präsentationen zu halten, habe sie dabei aufgezeichnet. Und das ist halt richtig hartes Training. Mhm. Also wenn du nicht gewohnt bist, nicht nur deine eigene Stimme zu hören, sondern auch dich selber zu sehen, wie du auf einer kleinen Bühne auftrittst. Phew. Das erfordert doch einiges an Resilienz.
Das ist der Stoff, aus dem Albträume gemacht sind.
Ach so, stimmt, würde ich nicht, oder? Nein.
Nein, aber wenn du es nicht gewohnt bist und sagen wir mal so, gerade wenn du ein ganz anderes Bild im Kopf hattest von dir auf einer Bühne oder in einem Vortrag und dann kriegst du das gespiegelt und dann ist es meilenweit entfernt von dem, wie du denkst, wie es wirkte. Ja, ich spreche aus Erfahrung.
Ja.
Dann tut es erstmal weh. Aber je mehr es weh tut, umso steiler dann die Lernkurve, weil dann Richtig. Weißt du ja, wo du überall ansetzen kannst.
Richtig. Und dann suchst du dir bitte nur eine Sache raus, die du beim nächsten Mal anders machst und achtest auf diese eine Sache. Und zum Beispiel auf die. Ich habe eine ganze Zeit lang mal gemacht.
Also so geschnalzt.
Ja, also mein Problem war nicht die Äs oder Ms. Ich hatte, das habe ich mit Andreas Höntgerath mal gemacht, liebe Grüße gehen raus, habe mich auch aufzeichnen lassen und dann habe ich ganz oft an verschiedenen Stellen, gerade so glaube ich im Satzanfang, Geräusche gemacht.
Ich glaube, ich erinnere mich sogar daran. Ich glaube, das hast du früher wirklich gemacht.
Ist es besser geworden?
Also mir fällt es überhaupt nicht mehr auf.
Sehr gut.
Dass du das machen würdest. Ich glaube, das hast du aber abgelegt. Du bist da rausgewachsen.
Gutes Zeichen. Gutes. Ja, und ich persönlich möchte auch gerne für nächstes Jahr ein bisschen an meiner Bühnenpräsenz arbeiten, auf allen Dingen an meiner Stimme, an meiner Atmung auch noch weiterarbeiten. Nicht nur für den Podcast, sondern auch für Trainings, für Workshops. Denn da stelle ich auch immer wieder mal fest, puh, da komme ich doch hier und da außer Atem. Und da würde ich auch gerne noch meine Stimme noch besser einsetzen können und die besser zu trainieren. Das wäre für mich so ein Ziel für nächstes Jahr, worauf ich gerne arbeiten möchte.
For the record, ich mag deine Bühnenpräsenz. Deine Bühnenpräsenz ist ganz oft für mich ein Ansporn, besser zu werden.
Oh, vielen Dank.
Also ich finde, du machst das schon sehr, sehr gut.
Vielen Dank. Trotzdem kann man auch dran arbeiten.
Natürlich.
Woran möchtest du denn arbeiten, Marina? Mal ganz persönlich. Was ist dein To-Do, To-Learn, To-Discover 2026?
Also ich bin ein großer Fan davon, sich immer tiefer in Sachen reinzuarbeiten. Und mich interessiert ja das Thema Stimme, Körpersprache, auch Bühnenpräsenz schon seit langem. Ich finde, beim Thema Bühnenpräsenz habe ich in diesem Jahr echt nochmal dank tollen Menschen und toller Unterstützung wirklich nochmal einen Sprung gemacht.
Kann ich bestätigen.
Dankeschön. Also das ist sehr cool. Also da auch das Thema nochmal sich trauen, auf der Bühne etwas mehr Persönlichkeit und persönlichere Geschichten zu teilen. Das fällt mir tendenziell eher schwer, weil ich immer sehr stark auf dieser Expertenschiene bin. Und das war schön. Nächstes Jahr kommt ja noch mal eine ganz andere Challenge mit TEDx. Ich werde im April einen TEDx-Talk halten und werde mich darauf auch intensiv vorbereiten dürfen. Also das wird mich auf jeden Fall weiter begleiten. Und ansonsten, ich merke schon im Alltag, dass es mir noch oft an Kreativität fehlt. Beziehungsweise, das hatten wir, glaube ich, Anfang des Jahres ganz intensiv besprochen. Als Unternehmer, ich weiß, als Marina, ja, nicht als, gar nicht als Unternehmer, als Marina, so, ist es ganz oft so, dass ich mir denke, okay, wenn ich jetzt was Neues anfange oder mache oder tue, dann muss es ja sofort Mehrwert stiften für die Kunden, dann muss es ja irgendwie wertvoll sein, es muss auch Geld reinbringen und so weiter. Und das sind alles solche schon Aber, die eigene Kreativität auch ein bisschen hemmen können. Und ich merke, dass es schon noch Bereiche gibt, keine Ahnung, so zum Beispiel etwas nicht fachliches Schreiben zum Beispiel, ja, wo ich schon merke, boah, da schlummert noch so viel Kreativität und irgendwie so viel Lust, das einfach mal noch weiter zu vertiefen, ohne den Anspruch zu haben, dass das jetzt schon irgendwie wertvoll für irgendjemanden ist. Also einfach nur aus Spaß an der Sache. Und ja, let's see, also auch Theater, Schauspiel, Stand-up-Comedy, in solche Geschichten möchte ich einfach mal reinschnuppern oder auch in das Thema Tanz. Ich war jetzt vor kurzem auf einer Tanzgala, wo ganz, ganz viele verschiedene Gruppen aufgetreten sind. Da gab es zum Beispiel eine Hip-Hop-Gruppe. Das war geil. Das ist so geil, ja.
Und vor allem, du wärst fast nicht hingegangen, gell? Du hast ja noch gesagt, irgendwie, ich bin müde von der Reise zurückgekommen oder sowas. Und
genau, richtig. Das war von einem Business-Trip und das war dann direkt vom Flughafen quasi hin zu dieser Tanzgala, die, by the way, 4 Stunden dauerte. Aber es war so kurzweilig, weil das waren insgesamt, glaube ich, 20 Gruppen. Von ganz klein, ja, war so Vicky und die starken Wikinger.
Starken Männer, Vicky und
die starken Männer, danke. Bis hin zu wirklich Profis, die schon seit Jahren tanzen und einfach so geil das machen, wo ich auch wieder dachte, boah, das muss ich auch mal ausprobieren. Ich habe ja 3-4 Jahre lang Standard- und Lateintanz gemacht, bis zum, ja, halt dich fest, bis zum goldenen Tanzsportabzeichen.
Und ist Gold das zweite oder das letzte?
Es gibt Bronze, Silber, Gold und dann gibt's noch Diamant. Oh. Und dann gibt's wahrscheinlich auch noch irgendwas, keine Ahnung.
Also ein bisschen wie ein schwarzer Gürtel. Wie ein schwarzer Gürtel, so ein bisschen im Tanzen.
Ach, das weiß ich nicht, ob man das vergleichen kann. I don't know.
Okay, ja, du warst krass im Tanzen, alles klar.
Ich war nicht krass im Tanzen, es war Hobby-Tanzen, ja, es war Hobby. Aber da schlummert schon noch was in mir. Also von daher, ich werde mir jetzt mal überlegen, wo ich noch mal reinschnuppern werde. Und es wird nicht nur fachlicher Natur sein.
Das ist cool. Da freue ich mich sehr drauf. Ich finde es auch so lustig, das ergänzt sich echt ganz gut. Weil auf der einen Seite, was ich an dir total schätze, ist dieser Fokus. So, was bringt was? Was bringt mehr Leistung? Was bringt mehr Umsatz? Was bringt mehr Effizienz? Fokus, Fokus, Fokus. Und du sagst, oh, mir fehlt so ein bisschen die kreative Spur. Und ich lasse mich viel leichter ablenken. Ich fälle viel leichter ins Kreative tatsächlich. Mhm. Und ich würde dir manchmal wünschen, boah, ich hätte deine Disziplin. Bei manchen Dingen.
Ja, super. Dann können wir uns ja gegenseitig ein bisschen da hintreten.
Challengen, ja.
Ja, das ist schön.
Lass uns doch nächstes Jahr auch mal, was du mal so zusammen machen, Marina. Nicht nur im Podcast.
Ja, so Stand-Up-Comedy oder so.
Ja.
I mean, it will suck, ja?
Also, yes, definitely.
Wird schlecht sein, aber egal. Einfach mal machen, einfach aus Freude an der Sache.
Einfach mal machen, genau. Und falls es nicht ganz katastrophal ist, dann werden wir auch in diesem Podcast vielleicht mal darüber berichten. Ach komm, wir machen so oder so, egal wie katastrophal es wird. Falls auch du dieses Debakel nicht verpassen möchtest, dann lass uns jetzt gerne ein Abo da. Dann hast du nämlich keine weiteren Folgen von der LinkedIn Lounge. Das hat wir machen für sowas mal einen eigenen Podcast, aber... Mal schauen wir mal. Guti, Marina, haben wir noch irgendwas vergessen, was Trends angeht an Personal Branding, Ausblick 2026?
Bestimmt, aber ist jetzt auch gut.
Prima, dann klären wir das in der nächsten Episode. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Alles, alles Gute, viel Spaß weiterhin auf LinkedIn. Bleib uns gewogen. Bis dann. Ciao, ciao.
Adieu, danke fürs Zuhören.